Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt die Ines Schröder. In diesen Tagen rund um Ostern, also in der Fastenzeit, in der Karwoche Ostern, da feiern wir ein Geheimnis. Und damit ist auch die heutige Sendung überschrieben, das Geheimnis des Weizenkorns. Das Bild vom Weizenkorn ist für viele Christen kein unbekanntes Bild. Und einigen wird sofort eine entsprechende Bibelstelle in den Sinn kommen, zum Beispiel aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 24. Dort sagt Jesus: Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Das ist es, was Gott für uns will, nämlich, dass wir reiche Frucht bringen. Und er sagt uns, dass das nicht ohne Sterben geht. Und wie genau das funktionieren soll, was es mit diesem Geheimnis des Weizenkorns auf sich hat, das bringt uns jetzt Herr Pater Gregor Lenzen näher. Per Telefon ist er uns aus Eichstätt zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Schröder.
Dann sind wir jetzt gespannt auf Ihren Vortrag. Bitte schön.
Ja, gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Wer es dagegen verliert, wird es gewinnen. So sagt Jesus, ein Wort, das in mehreren Varianten bei ihm in den Evangelien wiederkehrt. Jesus beschreibt mit diesem Wort vom Leben verlieren, um Leben zu gewinnen, seinen eigenen Weg, der durch das Kreuz zur Auferstehung führt. Den Weg des Weizenkorns, das in die Erde fällt und stirbt, und so reiche Frucht trägt. Papst Benedikt XVI. Schreibt im Blick auf dieses Wort in seiner Enzyklika Deus Caritas Est Folgendes. Jesus beschreibt darin auch das Wesen der Liebe und der menschlichen Existenz überhaupt. Von der Mitte seines eigenen Opfers und seiner darin sich vollendenden Liebe her. Also mit anderen Worten, das Geheimnis des Weizenkorns führt uns ein in das Wesen der wahren Liebe und in den tieferen Sinn unserer menschlichen Existenz überhaupt. Von daher ist es wichtig, dass wir dieses Geheimnis, das wir in den kommenden Tagen in besonderer Weise feiern, auch verstehen und in unserem Leben zur Gestalt bringen, mit Leben erfüllen. Zum Stichwort Liebe schreibt Benedikt XVI. In der schon genannten Enzyklika Folgendes. Das Wort Liebe ist heute zu einem der meist gebrauchten und auch missbrauchten Wörter geworden, mit dem wir völlig verschiedene Bedeutungen verbinden. Gebrauchen wir nur ein und dasselbe Wort für ganz verschiedene Wirklichkeiten? So fragt der Papst. Wenn wir Menschen von Liebe sprechen, dann geht es in der Regel um eine begehrende, fordernde Liebe. Da geht es in der Regel immer auch um Befriedigung unserer eigenen Sehnsüchte. Selbst wenn wir meinen, dass wir selbstlos lieben, suchen wir doch immer noch etwas für uns selbst in dieser Liebe. Das Christentum, das Evangelium will uns nun zu einem neuen Verständnis von Liebe führen. Zu diesem neuen Verständnis sind Reinigungen und Reifungen nötig, die auch über die Straße des Verzichtes und des Opfers führen. Papst Benedikt XVI. Stellt in der genannten Enzyklika die Frage: Wie muss Liebe gelebt werden, damit sich ihre menschliche und göttliche Verheißung erfüllt? Und er spricht dann vom biblischen Verständnis von Liebe, dass Liebe als Entdeckung des anderen und Überwindung des Egoismus versteht. Liebe will hier das Gute für den Geliebten, vor vor allem und in erster Linie. Und Liebe wird deshalb auch Verzicht und wird bereit zum Opfer. Benedikt XVI. Bringt hier sogar den Begriff der Ekstase, den wir ja sonst nur im Zusammenhang mit außerordentlichen mystischen Phänomenen kennen. Und er beschreibt Ekstase als den ständigen Weg aus dem in sich verschlossenen Ich heraus zur Hingabe und so gerade zur Selbstfindung, ja zur Findung Gottes. Diese Form der Ekstase sollen wir also alle leben, diesen Weg aus unserem inneren Gefängnis heraus finden, in der Lage sein, uns selbst zu überschreiten und dabei auch etwas von uns selbst herzugeben, zur Gabe zu machen für andere. Im Grunde müssten wir das auch schon auf der rein menschlichen Ebene begriffen haben. Wer sich selbst zu bewahren sucht, wer nur immer sich selbst beschützen will und möglichst alles nur für sich selbst sammeln und einheimsen will, der bleibt ewig in sich selbst eingesperrt. Der kann nicht fruchtbar werden. Dessen Leben bleibt steril und ein solcher Mensch ist im Grunde schon im Tod oder ist tot. Erst wenn ich bereit bin zu dieser Form der Ekstase, erst wenn ich bereit bin, mich zu öffnen, mich verletzbar zu machen, etwas herzugeben von meinem Leben, von meiner Kraft zu lieben, wenn ich den Mut dazu habe, mich ein Stück weit zu verlieren, Leben eben herzugeben, loszulassen, dann erst werde ich spüren, wie Leben auch wieder zu mir zurückkommt, wie Liebe wieder mir zurückgegeben wird, die ich vorher geschenkt habe. Das ist das Prinzip des Lebens. Nur so wird ein Mensch fruchtbar. Romano Guardini, der berühmte Theologe, hat in seinen Erinnerungen an seine Jugend Folgendes aufgezeichnet. Ich erinnere mich, als sei es gestern gewesen, der Stunde. Es war in meinem Dachkämmerchen im elterlichen Hause in der Gonsenheimer Straße. Karl Neundörfer und ich hatten über die Fragen, die uns beide beschäftigten, gesprochen. Und mein letztes Wort hatte gelautet, es wird wohl auf den Satz hinauskommen, wer seine Seele festhält, wird sie verlieren, wer sie aber hergibt, wird sie gewinnen. Da war mir zumute, als ob ich alles, wirklich alles, mein Dasein in meinen Händen trüge, wie in einer Waage, die im Gleichgewicht stand. Ich kann sie nach rechts sinken lassen oder nach links. Ich kann meine Seele hergeben oder sie behalten. Und da habe ich denn die Waage nach rechts sinken lassen. Der Augenblick war ganz still. Da war weder eine Erschütterung noch eine Erleuchtung noch irgendein Erlebnis. Es war die ganz klare Einsicht, so ist es. Und die unmerklich leise Bewegung, so soll es sein. Soweit die Worte von Romano Guardini, der auch diese Entscheidung in seinem Leben einmal grundsätzlich getroffen hat, in der Nachfolge Christi sein Leben zu schenken, sich hinzugeben, sein Leben gleichsam um Christi willen zu verlieren, um ein größeres und tieferes Leben zu gewinnen. Der Herr selber hat uns diese Form des Liebens und des Lebens vorgeliebt und vorgelebt. Und wir gehen diesen Tag, diesen Weg in den nächsten Tagen, wenn wir das österliche Triduum feiern. Christi Liebe ist eine gekreuzigte Liebe, sagen wir. Gekreuzigt deshalb, weil sie bereit war zu Opfer und Verzicht, weil sie das Leid der Menschheit trug, das Leid eines jeden Einzelnen von uns, weil diese Liebe so weit ging, unsere Wunden auf sich zu nehmen. Ja, der Herr hat sich selbst am Kreuz verwunden lassen, er hat sich öffnen lassen und sein von der Lanze geöffnetes Herz ist das Symbol für diese gekreuzigte Liebe, die bereit war, das Leben für uns zu geben. Dieses durchbohrte Herz, diese Seitenwunde des Herrn steht für die Haltung des Sich-Verschenkens, für die Haltung der Mitteilung des eigenen Lebens, damit andere das Leben haben. Denn das Blut steht ja für das Leben und das Blut ist aus dieser Öffnung der Seite Christi herausgetreten, herausgeflossen als ein lebensspendender Strom für die ganze Welt. Und aus dieser Quelle können wir bis heute schöpfen. Wiederum, Benedikt XVI. Hat in einer Botschaft für die Fastenzeit 2007 Folgendes dazu geschrieben. Im Geheimnis des Kreuzes offenbart sich in aller Fülle die uneingeschränkte Macht, mit der sich der himmlische Vater erbarmt. Um die Liebe seines Geschöpfes wiederzugewinnen, hat er einen sehr hohen Preis aufgebracht, das Blut seines eingeborenen Sohnes. Im Kreuz enthüllt sich Gottes Eros zu uns. Eros ist in der Tat nach einem Ausdruck des Pseudo-Dionysius jene Kraft, die es dem Liebenden nicht erlaubt, in sich selbst zu verweilen, sondern ihn drängt, sich mit dem Geliebten zu vereinigen. Gibt es einen verrückteren Eros als den des Gottessohnes? Er wollte mit uns bis zu dem Punkte eins werden, der ihm die Folgen unserer Verbrechen an sich selbst zu erleiden gestattet. Sehnsüchtig erwartet der Herr von uns vor allem die Antwort, dass wir seine Liebe annehmen und uns von ihm an sich ziehen lassen. Wobei es nicht genügt, seine Liebe lediglich anzunehmen. Solche Liebe und solcher Einsatz wollen ihre Entsprechung in der Weitergabe an die anderen. Christus zieht mich zu sich, um sich mit mir zu vereinigen, damit ich lerne, die Brüder und Schwestern mit seiner Liebe zu lieben. Das ist die Herausforderung, vor der wir also stehen, aus uns selbst auszuziehen, diese Bewegung der Ekstase zu nehmen und in den Hingabeakt Jesu hineingezogen zu werden, zu lernen, wie er geliebt hat, seine gekreuzigte Liebe nachzuahmen. Und das ist das Gesetz des Weizenkorns, den Mut zu haben, zu sterben, das Leben einzusetzen, damit andere das Leben haben. Ein Strom der Liebe, der vom Kreuz herab sich durch mich, durch mein Leben, durch mein Herz in diese Welt hinein fortsetzen soll. Wiederum Benedikt XVI. Schreibt in seiner genannten Enzyklika »Gott ist die Liebe«: In seinem Tod am Kreuz vollzieht sich jene Wende Gottes gegen sich selbst, in der er sich verschenkt, um den Menschen wieder aufzuheben und zu retten. Liebe in ihrer radikalsten Form. der Blick auf die durchbohrte Seite Jesu, von dem Johannes spricht, begreift, was Ausgangspunkt dieses Schreibens war: Gott ist die Liebe. Dort kann diese Wahrheit angeschaut werden. Und von dort her ist nun zu definieren, was Liebe ist. Von diesem Blick her findet der Christ den Weg seines Lebens und Liebens. Soweit der Papst. Also der Blick auf die durchbohrte Seite des Herrn zeigt uns, worin wahre Liebe besteht. Sich öffnen zu lassen, sich aufzumachen, sich selbst zu überschreiten, das Leben einzusetzen für andere, für das Heil, für das Wohl anderer. Diese gekreuzigte Liebe unseres Herrn also sollen wir nach dem Gesetz des Weizenkorns nachahmen. So ist das Wort vom Leben verlieren, um Leben zu gewinnen, zu verstehen. Hören wir einige Zeugnisse aus der christlichen Tradition dazu. Da schreibt zum Beispiel der heilige Ignatius von Antiochien in seinem Brief an die Kirche der Römer: Denn aus dem Leben heraus schreibe ich euch in leidenschaftlicher Liebe zum Sterben. Mein Eros ist gekreuzigt worden. Und in mir ist kein Feuer, das mit Materie genährt werden kann. Wohl aber Wasser, das lebendig ist und in mir redet, inwendig zu mir sprechend: Komm her zum Vater. Nicht reizt mich vergängliche Nahrung, noch auch die Reize dieses Lebens. Brot Gottes will ich, das ist Jesu Christi Fleisch, des aus dem Samen Davids stammenden, und zum Trank will ich sein Blut, das ist unvergängliche Liebe. Oder Johannes Chrysostomus zum Brief an die Philipper schreibt Folgendes: Wurde dein Herr nicht gekreuzigt? Wenn du es auf seine Weise nicht kannst, ahme ihn so nach. Wenn dich kein anderer kreuzigt, kreuzige dich selbst. Ich sage, kreuzige dich selbst, aber das heißt nicht, töte dich selbst. Nein, das nicht. Das wäre frevelhaft. Halte es wie Paulus, der sagt: Mir ist die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Wenn du deinen Herrn liebst, dann stirb seinen Tod. Lerne, welche Kraft das Kreuz hat und wie viel Gutes es gewirkt hat und wirkt, wie sehr es eine Sicherung des Lebens bedeutet. Und schließlich noch mein eigener Ordensvater, der heilige Paul vom Kreuz, der zu Beginn seines geistlichen Tagebuches aus dem Jahre 1720 schreibt: Ich weiß ferner, dass ich durch die Barmherzigkeit unseres lieben Gottes nichts anderes wünsche, noch andere Tröstungen haben möchte. Nur das eine wünsche ich, mit Jesus gekreuzigt zu sein. Dieser Heilige des Kreuzes hatte auch geschrieben: Meine Lieben, wenn einer, der wirklich liebt, sich die Dinge bewusst macht, die am Freitag geschehen sind, so könnte dies einen zum Sterben bringen. Denn der Freitag ist jener Tag, da mein menschgewordener Gott so sehr für mich gelitten hat, dass er sein heiligstes Leben dahingab, indem er an dem harten Stamm des Kreuzes gestorben ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, sterben aus Liebe angesichts der Liebe Gottes, der für mich gestorben ist? Liebe und Kreuz, gekreuzigte Liebe, eine Liebe, die sich kreuzigen lässt, eine Liebe, die zurückgewiesen wird und trotzdem weiter liebt, eine Liebe bis zum Tod und über den Tod hinaus. Was ist das für eine Liebe? Welche Bedeutung hat diese Form der Liebe für unser Leben, für unser Lieben? Dieser Frage wollen wir uns stellen. In diese Frage wollen wir uns versenken, wenn wir das Geheimnis des Weizenkornes bedenken. Im Blick auf diese gekreuzigte Liebe unseres Herrn hat Papst Benedikt XVI. Im Jahre 2006 bei einer Begegnung mit der polnischen Jugend in Krakau Folgendes gesagt in seiner Predigt. Auf Christus und mit Christus bauen bedeutet, auf einem Fundament zu bauen, das gekreuzigte Liebe heißt. Es bedeutet, mit jemandem zu bauen, der uns besser kennt als wir uns selbst und der uns deshalb sagt, du bist in meinen Augen teuer und wertvoll und ich liebe dich. Es bedeutet, mit jemandem zu bauen, der immer treu ist, sogar dann, wenn wir es an Treue fehlen lassen, weil er sich nicht selbst verleugnen kann. Es bedeutet, mit jemandem zu bauen, der sich ständig über das verletzte Herz des Menschen beugt und sagt, ich verurteile dich nicht, geh und sündige fortan nicht mehr. Es bedeutet, mit jemandem zu bauen, der von der Höhe des Kreuzes aus seine Arme ausbreitet, um für alle Ewigkeit zu wiederholen, ich gebe mein Leben für dich, Mensch, weil ich dich liebe. Auf Christus bauen heißt schließlich, alle eigenen Wünsche, Erwartungen, Träume, Vorstellungen und Ziele in seinem Willen zu gründen, zu sich selbst, zur Familie, zu den Freunden, der ganzen Welt und vor allem zu Christus zu sagen, Herr, ich will im Laufe des Lebens nichts tun, was gegen dich gerichtet wäre, weil du weißt, was das Beste für mich ist. Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und am Ende wendet sich der Papst an die versammelte Jugend und ruft ihr zu, meine Freunde, habt keine Angst, auf Christus zu vertrauen. Sehnt euch nach Christus als Fundament eures Lebens. Entzündet in euch das Verlangen, euer Leben mit ihm aufzubauen und für ihn zu leben. Wer ganz auf die gekreuzigte Liebe des fleischgewordenen Wortes setzt, kann nicht verlieren.
Hier bei Radio Horeb und Radio Maria geht es heute um das Geheimnis des Weizenkorns. Sie hören einen Vortrag von Herrn Pater Gregor Lenzen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir in einem ersten Schritt bei der Betrachtung des Geheimnisses des Weizenkorns auf das Wesen der Liebe und unserer menschlichen Existenz eingegangen sind, wollen wir nun in einem zweiten Schritt auf das Weizenkorn schauen, das zu Brot wird und als solches gebrochen und ausgeteilt wird. Das Geheimnis des Weizenkornes also in der heiligsten Eucharistie. Auch dazu hat Benedikt XVI. In einem nachsynodalen apostolischen Schreiben aus dem Jahre 2007 mit dem Titel Sacramentum Caritatis tiefe Worte gefunden. Er schreibt da über die eucharistische Form unseres christlichen Lebens und über die Veränderung, die die eucharistische Gabe in uns erzeugt. Wie sie zum Ursprung eines neuen Lebens und der ganzen christlichen Lebensform überhaupt wird. Und dabei zitiert Benedikt XVI. Den heiligen Augustinus in seinen Bekenntnissen, der meint, eine Stimme zu hören, die zu ihm spricht, Ich bin die Speise der Großen. Du wächst und wirst mich essen. Und nicht ich werde dir anverwandelt werden wie die Nahrung deines Leibes, sondern du wirst mir anverwandelt werden. Zitat Ende. Du wirst mir anverwandelt werden, hört der heilige Augustinus. Christus wandelt uns also in der heiligen Eucharistie in sich selbst hinein. Tatsächlich ist es nicht die eucharistische Nahrung, die sich in uns verwandelt, sondern wir sind es, die durch die Eucharistie geheimnisvoll verändert werden. Bei der heiligen Kommunion zieht Christus uns in sich hinein, in seinen Leib gleichsam, vereinigt sich mit uns, er macht etwas mit uns, er wandelt uns in sich selbst um. Und so empfangen wir tatsächlich, was wir dann auch sind und werden, nämlich Leib Christi. Wenn uns die heilige Hostie bei der Kommunion hingehalten wird und wir hören Leib Christi, dann denken wir daran, wir werden das, was wir empfangen. Und dazu sollen wir unser Amen, so sei es, sprechen. Jede Eucharistiefeier vergegenwärtigt sakramental das Geschenk, das Jesus am Kreuz aus seinem Leben für uns gemacht hat. Ein Geschenk für uns und die ganze Welt. In der Eucharistie werden wir zu Zeugen von Gottes Liebe zu uns, von Gottes Mitleid mit einem jeden von uns. Und so kann auch nur unser Dienst der Liebe, der Nächstenliebe von der Eucharistie her ausgehen und genährt werden. Und auch dazu schreibt der Papst, dass die Nächstenliebe im Grunde darin besteht, dass ich auch den Mitmenschen, den ich zunächst gar nicht mag oder nicht einmal kenne, von Gott her liebe. Und das ist nur möglich aus der inneren Begegnung mit Gott heraus. Denn dann lerne ich, diesen anderen nicht mehr nur mit meinen Augen und mit meinen Gefühlen anzusehen, sondern aus der Perspektive Jesu Christi heraus. Und das macht einen grundsätzlichen Unterschied. Die Liebe Christi drängt uns dann, dass wir diese Form der Liebe fortsetzen in unserem eigenen Leben. Dass wir das, was in der Eucharistie geschieht, gleichsam fortsetzen im Leben. Dass wenn wir auch zum Leib Christi werden in der heiligen Kommunion, wenn Christus uns in sich hineinzieht und mit sich vereinigt, dass wir dann auch den Mut haben sollen, gebrochen zu werden und ausgeteilt zu werden. So drängt die Eucharistie tatsächlich jeden Christgläubigen, selbst gebrochenes Brot, Leib Christi für das Leben der Welt, für die anderen zu werden. Die Aufforderung Jesu an seine Jünger damals gilt heute immer noch auch für uns. Gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen Anteil an eurem Leben. Habt den Mut, mit eurer Liebe, mit eurem Leben zur Nahrung zu werden für eure Umwelt. Oft ist es doch so, dass wir unsere Umwelt, die Menschen um uns herum, gerade diejenigen, die uns Schwierigkeiten bereiten oder die wir nicht so mögen, am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Dass wir ihnen gerade nicht die Liebe und das gute Wort und die gute Geste schenken, die sie eigentlich bräuchten. Die Berufung eines jeden von uns ist wirklich die, gemeinsam mit Jesus gebrochenes Brot für das Leben der Welt zu werden. Die heilige Eucharistie ist das Geschenk der Selbsthingabe Jesu Christi, mit der er uns die unendliche Liebe Gottes zu den Menschen offenbart, und er will uns in diese Hingabebewegung mit hineinnehmen. Es ist jene größte Liebe, die dazu drängt, das eigene Leben für die Freunde hinzugeben. Eben jene Liebe bis zur Vollendung, wie sie der Evangelist Johannes beschreibt, wenn er seine Passionserzählung beginnt. Diese Liebe bis zur Vollendung. An den Gesten der Fußwaschung und des Brotbrechens und schließlich bei der Hingabe des Leibes und Blutes Christi am Kreuz erkennen wir, worin das Wesen dieser Liebe besteht. Diese Gesten und Worte des Herrn und sein Selbstopfer am Kreuz laden uns ein, diese Hingabebewegung fortzusetzen, zu lieben, wie er geliebt hat, und selbst unser Leben zum Opfer zu bringen, um unsere Welt zu nähren und zu heilen. Und das ist wiederum im Gesetz, im Geheimnis des Weizenkorns enthalten, dass zunächst einmal in die Erde fallen muss, sterben muss, um Frucht zu bringen für die Welt, um eine gute Frucht zu bringen für das Leben in dieser Welt. Zu diesem Geheimnis und vor diesem großen Zusammenhängen möchte ich Ihnen drei Texte zitieren, Besinnungstexte, die uns tiefer eindringen lassen sollen in das Wesen dieses Geheimnisses des Weizenkorns. Da heißt es zunächst einmal: Ein Weizenkorn versteckte sich in der Scheune. Es wollte nicht gesät werden. Es wollte nicht sterben. Es wollte sich nicht opfern. Es wollte sein Leben retten. Es wurde nie zu Brot. Es kam nie auf den Tisch. Es wurde nie gesegnet und ausgeteilt von einer Mutter. Es schenkte nie Leben. Es schenkte nie Freude. Eines Tages kam der Bauer. Mit dem Staub der Scheune fegte er das Weizenkorn weg. Ein zweiter Text über die Passion des Lebens von Charles Singer. Mit dir, Herr, kommen wir aus dem Staunen nicht heraus. Du lehrst uns, dass das Leben dazu da ist, geteilt zu werden, wie Brot, das an alle ausgeteilt wird. Denn auf der Erde haben wir Hunger nach Liebe. Du lehrst uns, dass Gott in das Land des Leidens eingetreten ist, wo Herz und Leib zerrissen werden, um bei den Menschen zu sein, die unter der Last ihres Kreuzes zusammenbrechen, um ihnen mit seinen ausgebreiteten Armen zu helfen. Denn auf der Erde haben wir Hunger nach Hoffnung. Du lehrst uns, dass die Freude immer wieder am Morgen aufleuchtet, während alles zu Ende zu sein scheint, und dass Gott selbst darüber wacht, dass die schweren Steine des Todes weggewälzt und zerschlagen werden. Denn auf der Erde haben wir Hunger nach Ewigkeit. Mit dir, Auferstandener, leben wir die Passion des Lebens. Und schließlich noch ein dritter Text von Katharina Karl mit der Überschrift: Habt keine Angst, zu sein. Unser tägliches Brot gib uns heute, Herr, der du sagst, habt keine Angst, nicht satt zu werden. Habt keine Angst, großzügig euer Leben auszuteilen. Habt keine Angst, allein zu bleiben, wenn ihr einsteht für das, woran ihr glaubt. Habt keine Angst, viel zu riskieren für die Liebe. Habt keine Angst, mir zu folgen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Gesetz des Weizenkorns bedeutet auch, zu sterben im eigenen Willen und sich hinzugeben, ganz hinzugeben an den Willen Gottes. Durch diese Bewegung erlangt man dann auch jene engagierte Gelassenheit, die in dem leidenschaftlichen Bemühen besteht, alles, was wir sind und womit wir zu tun haben, dem Gesetz des Weizenkorns auszuliefern. Am Ende steht dann die aus der betenden Vertiefung in das österliche Geheimnis gewachsene Antwort, die der heilige Ignatius von Loyola in seinem berühmten Gebet Suscipe folgendermaßen zusammenfasst. Nimm hin, o Herr, meine ganze Freiheit. Nimm an mein Gedächtnis, meinen Verstand, meinen ganzen Willen. Was ich habe und besitze, hast du mir geschenkt. Ich gebe es dir wieder ganz und gar zurück und überlasse alles dir, dass du es lenkst nach deinem Willen. Nur deine Liebe schenke mir mit deiner Gnade. Dann bin ich reich genug und suche nichts weiter. Diese Hingabe an den Willen Gottes aus einer großen Haltung des Vertrauens heraus ist für uns Menschen nicht selbstverständlich. Wir müssen uns hier immer wieder einüben. Es war wiederum der heilige Ignatius von Loyola, der zu Beginn seines berühmten Exerzitienbuches einen kleinen Absatz geschrieben hat, gleichsam eine Kurzformel des gesamten Exerzitienvorganges. Und in dieser Formel weist er darauf hin, auf die Haltung einer Gelassenheit, eines Gleichmutes, einer Freiheit, immer den Willen Gottes zu tun und sich nach dem Mehr des Willens Gottes auszustrecken. Ich darf Ihnen diesen Text einmal zitieren. Dort heißt es, der Mensch ist geschaffen, um Gott, unseren Herrn, zu loben, ihm Ehrfurcht zu erweisen und zu dienen und mittels dessen seine Seele zu retten. Und die übrigen Dinge auf dem Angesicht der Erde sind für den Menschen geschaffen, damit sie ihm bei der Verfolgung des Zieles helfen, zu dem er geschaffen ist. Daraus folgt, dass der Mensch sie, also die übrigen Dinge, so weit gebrauchen soll, als sie ihm zu seinem Ziel helfen und sich so weit von ihnen lösen soll, als sie ihn daran hindern. Deshalb ist es nötig, dass wir uns gegenüber allen geschaffenen Dingen indifferent, gleichmütig machen. Wir sollen also nicht unsererseits mehr wollen Gesundheit als Krankheit, Reichtum als Armut, Ehre als Ehrlosigkeit, langes Leben als kurzes. Indem wir allein wünschen und wählen, was uns mehr zu dem Ziel hinführt, zu dem wir geschaffen sind. Zitat Ende. Diese Worte des heiligen Ignatius erinnern uns auch an die erste Katechismusfrage, wozu bin ich auf Erden? Wir sind von Gott geschaffen, vor ihn gesetzt und für ihn bestimmt und berufen zur Teilnahme an seiner Herrlichkeit. Die Liebe Gottes ist unser Ursprung, der tiefste Grund unseres Daseins und zugleich auch das Ziel, auf das wir wiederum durch ein ganzes Leben hindurch zugehen. Es ist der dreifaltige Gott, in dessen dreifaltiges Leben wir hineingenommen werden sollen. Ohne eine solche Vision, ohne eine Perspektive für sein Leben, kann kein Mensch wirklich wachsen und reifen. Heinrich Spähmann hat einmal gesagt, was wir im Auge haben, das trägt uns. Da hinein werden wir verwandelt und wir kommen, wohin wir schauen. Es ist also sehr wichtig, dass wir uns auch bewusst sind, was wir konkret in unserem Leben im Auge haben. Das heißt, wohin sich unser aktuelles Interesse richtet. Vor allen anderen Dingen müssten wir im Grunde immer Gott im Auge haben, damit wir auch immer mehr in ihn hinein verwandelt werden. Diese Wahrheit hat schon viel früher Angelus Silesius ausgedrückt, der im 17. Jahrhundert gelebt hat. 1677 ist er verstorben und der einmal folgende Verse gedichtet hat. Mensch, was du liebst, in das wirst du verwandelt werden. Gott wirst du, liebst du Gott, und Erde liebst du Erden. Mensch, werde wesentlich, denn wenn die Welt vergeht, so fällt der Zufall weg, das Wesen, das besteht. Ich glaube keinen Tod. Sterb ich gleich alle Stunden, so habe ich jedes Mal ein besser Leben gefunden. Aus Liebe wird Gott ich und ich aus Gnaden er. Es kommt ja all mein Heil nur bloß von ihm her. Wer auch im Nächsten nichts als Gott und Christum sieht, der sieht mit dem Licht, das aus der Gottheit blüht. Es können, wie du sprichst, nicht viel der Heiligen sein. Warum? Denn Jesus ist der Heilige allein. Der erst und letzte Mensch ist Christus selbst allein, weil all aus ihm entstehen, in ihm beschlossen sein. Das Leiden Christi ist am Kreuz nicht gar vollbracht. Er leidet heute noch bei Tag und auch bei Nacht. Sag, wo die Liebe wird am liebesten gefunden? Am Kreuz, wenn sie um des Geliebten willen gebunden. Das Kreuz zu Golgotha kann dich nicht von dem Bösen, wenn es nicht auch in dir wird aufgericht, erlösen. Soweit Angelus Silesius. Zuletzt hat er darauf hingewiesen, dass wir unseren Eigenwillen auch kreuzigen müssen, wenn er weist auf die Notwendigkeit hin, dass das Kreuz auch in uns aufgerichtet werden muss. Das heißt, dass wir viele ungute Regungen, unheile Haltungen, ungute Gedanken, ungute Abhängigkeiten kreuzigen müssen. Nur so können wir in die Freiheit des neuen Lebens mit Christus gelangen. Also den Willen, den Eigenwillen immer mehr mit dem Willen Gottes verbinden, gleichsam den Eigenwillen in den Willen Gottes hinein sterben zu lassen, das gehört auch zum Geheimnis des Weizenkorns, zum Geheimnis dieser inneren Verwandlung. Das schon zitierte Prinzip und Fundament des heiligen Ignatius beschreibt die Grunddynamik dieser Lebensbewegung. Und dabei kommt dem Mühen um eine innere Freiheit und Gelassenheit eine große Bedeutung zu. Letztlich geht es um die innere Freiheit allem Geschöpflichen gegenüber. Dazu bedarf es jedoch des wachen Gespürs dafür, dass alles außer Gott vorläufig und im Letzten gleichgültig ist. Wie oft geben wir Menschen manchen Dingen oder Situationen eine Dimension, die ihnen im Grunde gar nicht zukommen. Wie oft regen wir uns auf über Dinge, über Menschen, über Umstände, die es gar nicht wert sind. Alles außer Gott ist doch letztlich relativ. Alles geht vorüber. Es gibt hier auf Erden keine bleibende Wohnstatt. Aus dieser Erkenntnis der Vergänglichkeit kann für uns die Haltung des Haben, aber auch eben des Lassenkönnens wachsen. Und das führt mich in die Freiheit hinein, dass ich mich auch von Liebgewordenem trennen kann, wenn es längst fällige Veränderungen blockiert, dass ich Gewohnheiten aufgebe, wenn sie neue Erfahrungen und Entfaltungsmöglichkeiten hemmen oder verhindern, dass ich mich aus Abhängigkeiten löse, wenn sie mein Leben stagnieren lassen oder gar ruinieren. Eine so beschriebene Losgelöstheit, ein solcher Gleichmut gegenüber der Welt und den Dingen in der Welt, hat nichts mit kühler Beziehungslosigkeit zu tun. Das wäre der falsche Gleichmut. Bei der von Ignatius geforderten Indifferenz geht es darum, sich vor jeder Entscheidung ins Gleichgewicht der Waage zu bringen. Und das soll immer unter der Leitfrage stehen: Was bringt mich weiter auf dem Weg der mir von Gott zugedachten Identität? Exerzitien, geistliche Übungen, überhaupt unser ganzes Glaubensleben sollen uns helfen, dass wir uns immer mehr in dieses Geheimnis des Weizenkornes hineinbewegen, es verstehen und entsprechende Taten daraus entstehen lassen. Natürlich braucht es, bevor ich den Mut habe, gleichsam zu sterben, meinen Willen auch in den Willen Gottes hineinsterben zu lassen, ein großes Vertrauen in Gott. Nur wenn ich Gott zutraue, dass er es besser weiß und dass er wirklich das Gute für mich will, kann ich mich ihm ganz überlassen und mich auch ganz in ihn hineinlassen. Gott ist der einzig Absolute, alles andere wird vor ihm relativ. Alle Dinge, alle persönlichen Bedürfnisse sollen der Verwirklichung seines liebenden Planes für mich untergeordnet werden. Christus hat in Gethsemane gebetet: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Der Herr ordnete alles der vom Vater empfangenen Sendung unter. Das Meer des Prinzip und Fundaments zu wählen, bedeutet letztlich immer das zu wählen, was auch Christus gewählt hat. Dies umschließt einen Kampf, der dazu führt, in Christus der Unordnung zu sterben, um erneuert und geordnet in ihm aufzuerstehen. Und so geht es im Geheimnis des Weizenkorns darum, dass ich mich Gott anvertraue, dass ich bereit bin, mit Christus zu sterben, damit aus meinem Leben auch die Frucht seines neuen Lebens der Auferstehung wachsen kann. Und das geht nur über diesen geistlichen Kampf, den wir immer wieder in diesem Leben ausfechten müssen. Es geht darum, nicht alle Wünsche auszulöschen, sondern die Wünsche dem Willen Gottes unterzuordnen. In all unseren Wünschen und Sehnen soll das letzte Wort, das wahrhaft geistliche Verlangen haben. Die Suche nach Dienst und Lob Gottes soll all unser Denken und Tun bestimmen.
Das Geheimnis des Weizenkorns, das ist heute unser Thema hier bei Radio Horeb, und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Pater Gregor Lenzen hat uns diesen Vortrag gehalten, und damit sind wir auch an das Ende der Sendung angekommen. Danke, Pater Gregor, für den Vortrag. Und für alle, die ihn gerne noch einmal hören möchten, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen unter der 08328 921 120 oder gehen Sie direkt auf unsere Internetseite horeb.org. Dort können Sie oben rechts auf Podcast klicken und dann unter der Senderei Spiritualität steht Ihnen in Kürze diese Sendung zum Herunterladen zur Verfügung. Herr Pater Gregor, dürfen wir Sie zum Schluss noch um Ihr Gebet, um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Gerne. Es segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke, Pater Gregor Lenzen. Vergelt's Gott und alles Gute nach Eichstätt.
Segne es Gott.
Danke auch Ihnen fürs Mitdabeisein. Auf Wiederhören, sagt Ines Schröder.